IFZ Digital Banking Podcast.
Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen IFZ Digital Banking Podcast zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und damit zur Lösung von Redicant. Mit Redicant ist vor gut einem Jahr eine weitere Smartphone-Bank in den hiesigen Markt gekommen. Aber was dieses Unternehmen von vielen anderen Lösungen abhebt, ist eigentlich das Bestreben im Bereich der Vermögensverwaltung, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu fördern, anstatt sich hauptsächlich auf die sogenannten ESG-Kriterien zu konzentrieren. Und das ganze Projekt ist aus meiner Sicht zumindest ziemlich ambitioniert und spannend. Und daher dachte ich, es ist nun höchste Zeit, dass wir uns im Rahmen des IFZ Digital Banking Podcasts mit einem Redicant-Vertreter unterhalten. Und natürlich für Sie Zuhörende habe ich nicht einfach irgendeinen Redicant-Vertreter gewählt, sondern ich spreche heute mit Roland Clay. Er ist Co-Founder und Co-CEO von Redicant. Roland, ganz herzlich willkommen zu unserem IFZ Digital Banking Podcast.
Besten Dank, Andreas. Guten Tag zusammen.
Ja, und dann gleich die erste Frage. Vielleicht über dich und zu dir. Wer ist denn eigentlich dieser Roland Clay?
Ja, gute Frage. Ich komme aus dem Finanzbereich. Das heißt, ich habe Finance studiert und anschließend 10 Jahre auch in der Beratung, Prüfung von Banken bei einer großen Firma wie Ernst & Young war das, gelernt, wie Banken funktionieren, Banken zu teilweise auch zu Banklizenz begleitet und geprüft. Anschließend war ich 10 Jahre bei einer größeren Kantonalbank als Chief Risk Officer und in den letzten Jahren auch als stellvertretenden CFO tätig. In dieser Zeit konnte ich mir ein sehr gutes Verständnis aufbauen, wie eigentlich eine Bank vom Kern auf und in den Prozessen funktioniert und was die heutigen großen Herausforderungen bei Banken und Finanzinstituten sind. Und diese Ansprüche anzugehen, war meine Herausforderung und meinen Anreiz, auch die Gelegenheit zu nutzen, als Co-Founder bei Redicant einzusteigen und von der ersten Minute an eigentlich ein neues Unternehmen, eine neue Bank mitzubilden und mitzugestalten. Und ja, da bin ich jetzt und den Schritt habe ich nie bereut.
Schön, danke, dass du bei uns bist. Ja, vielleicht jetzt, ihr seid vor einem knappen Jahr gestartet, oder? Und wie bewertest du so bisher so Erfolg und Akzeptanz der App? Habt ihr euch so ein bisschen die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, wirklich erreicht? Oder wie sieht so ein erstes Zwischenfazit aus?
Ja, vielleicht zuerst mal, der Marktstart von Redicant ist ja eigentlich noch kein Jahr her. Also offiziell haben wir wirklich im August uns öffentlich gemacht. Also seitdem sind wir öffentlich erreichbar mit unserem Angebot an nachhaltigen Bankdienstleistungen, mit den wichtigsten Zahlungsfunktionen und auch der Vermögensverwaltung oder den nachhaltigen Investment-Dienstleistungen. Seither sind wir der Meinung, oder ich bin überzeugt, haben wir sehr viel erreicht, sehr viele Ziele erfüllt, auch übererfüllt. Die Akzeptanz im Markt ist gut. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Geld sinnvoll und zweckstiftend anzulegen und zu investieren. Wir können die Nutzung und die Akzeptanz natürlich unserer App real-time verfolgen und auch analysieren und nehmen diese Auswertungen auch als Basis für Entscheidungen, für weitere Anpassungen, weitere Entwicklungen in der App. Und wir sehen doch bereits nach dieser kurzen Zeit, dass wir es schaffen, Kunden für uns als junge Bank zu begeistern. Wir sind natürlich noch nicht dort, wo wir sein wollen und unsere Ansprüche gehen klar weiter. Wir planen verschiedene Verbesserungen und Erweiterungen, welche die Attraktivität des Angebots und auch die Akzeptanz und die Nutzung der App auch in Zukunft weiter verbessern sollen. So sind wir beispielsweise aktuell an einem Redesign der App zur Verbesserung der Nutzerführung, wie auch das Auffrischung des visuellen Erlebnisses, sowie auch in der Planung von weiteren Funktionen im Bank- und Investmentangebot, welche in nächsten Zeit kommen soll.
Okay, spannend, bin ich gespannt. Und kannst du, wenn ich so viele gute Daten hat, kannst du uns auch sagen, so die bisherige Kundschaft, Männer oder Frauen, habt ihr auch so eine Ahnung, was so das Durchschnittsalter ist? Eher Leute von Städten oder eher ländliche Personen? Weißt du was zum Bildungsgrad? Ich nehme an, die Anzahl darfst du nicht sagen, sonst hättest du gerade irgendwie Ad-hoc-Publizitätsprämie. Aber kannst du irgendwie ein bisschen etwas sagen so zur bisherigen Kundschaft, die Redican nutzen?
Ja, also du hast mich natürlich erwischt. Also wenn ich sage, könnten wir das? Ich denke, aber es ist noch zu früh, zu detaillierte Informationen zu teilen, weil wir wirklich am Start sind. Aber was man festhalten kann, ist, dass unsere Kundschaft momentan mehrheitlich männlich ist. Und zudem konzentriert sich die Kundschaft auch vor allem oder hauptsächlich auf städtische Gebiete momentan. Das ist aber sicherlich auch damit zusammenhängend, dass wir unsere klassischen Marketingmaßnahmen, unsere Marketingmaßnahmen, wie beispielsweise der Pop-Up-Store, welchen wir in Zürich gemacht haben, auf deutschsprachige Schweizer Städte orientiert haben. Also der Pop-Up-Store war in Zürich und wir uns auch immer noch in der Startphase befinden. Insgesamt können wir aber sagen, dass wir heute bereits Kunden entlang einzelner Segmente ansprechen können und das auch in Zukunft klar ausweiten wollen. Wir wollen zum Beispiel auch die wichtige Zielgruppe für uns Frauen konzentrierter angehen in Zukunft. Mhm. Dort weiß man einfach, dass die weibliche Kundschaft eher anfordernder ist. Die brauchen einfach mehr Touchpoints, bis sie sich zu insbesondere Finanzdienstleistungen überzeugen lassen. Und dort sind wir dran. Das werden wir auch in Zukunft vermehrt fokussieren. Das heißt aber nicht nur auf die weibliche Kundschaft, sondern eigentlich wirklich auf die nachhaltig interessierte Kundschaft. Da sind wir sicher noch dran, unsere Ansprüche bzw. Ansprachen gegenüber den Kunden zu optimieren und auch über die Zukunft weiter anzupassen.
Ich habe immer schon unterschiedliche Daten gehört, so zu, wenn man Neukunden gewinnen möchte, so im Bereich Anlegen, da spricht man zum Teil bis 1000 Franken, so Smartphone-Banken, da habe ich schon von 200, 300 Franken gesprochen. Ist es realistisch, dass man so in diesem Bereich, dass es so viel kostet, um irgendeinen Neukunden oder eine Neukundin zu gewinnen, oder habt ihr jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht bisher?
Ja, das kann man nicht eindeutig bestimmen und abschließend beantworten, weil die Kunden oder die Kosten für einen Neukunden sind von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig. Einerseits der Bekanntheitsgrad einer Marke, der eingesetzten Instrumente und Kanälen, also beispielsweise geht es über soziale Medien, über klassische Werbung oder das Referral-Programm, wie wir es beispielsweise erst gerade auch durchgeführt haben. Die konkrete Kundenansprache ist und dann auch die Kosten sind abhängig von der Zielgruppe, welche tatsächlich dann angesprochen werden soll und wird. Wir bei Redicant haben klare Ziele für das Vorgehen oder so Kennzahlen, KPIs definiert, wie zum Beispiel das interne Verhältnis zwischen dem sogenannten Lifetime Value eines Kundes und dann die Akquisitionskosten eines Kunden sind. Und beispielsweise, wenn du die Kosten fragst, beispielsweise das Referral-Programm, was wir erst gerade durchgeführt haben im Oktober, November, das ist zum Beispiel eine sehr effektive und auch kostengünstige, wenn man das so nennen darf, effektive Maßnahme für Neukundengewinnung. Aber dann gibt es natürlich auch teurere Varianten. Aber es wäre falsch, da abschließend zu sagen, ein Kunde kostet 200 oder 1000 Franken, ist klar, am Anfang kostet ein Kunde eher mehr, als das in Zukunft sein wird, wenn du bekannter bist.
Und du hast vorher noch diese Pop-Up-Filiale im Zürcher HB, glaube ich, war das, oder zumindest in der Nähe der Zürcher HB, hast du noch angesprochen. Wie war das ein Erfolg oder generell? Ihr müsst ja euer Brand jetzt bekannt machen, das erfordert viele Marketinginvestitionen. Ist das alles so Social Media jetzt auch lastig oder was plant ihr hier?
Ja, also zuerst einmal ist es wichtig, gerade als neue Bank oder in dieser Phase, wie wir sind, festzuhalten, dass wir natürlich eingeschränkte und klar definierte Marketingmittel haben und wir müssen uns im Marketingbudget auch klar fokussieren. Das heißt, wir versuchen die Mittel so einzusetzen, damit wir damit eine möglichst hohe Aufmerksamkeit und auch eine hohe Conversion zu Kunden erreichen. Das haben wir in den letzten Monaten auch versucht, also insbesondere zuerst mal die Aufmerksamkeit zu erlangen und der Wert oder der Name Redicant natürlich bekannter zu machen oder überhaupt bekannt zu machen, weil wir haben ganz am Anfang gestartet. Das heißt, man muss auch zuerst mal bekannt werden, dass man weiß, was man eigentlich macht. Aber du hast vorhin den Pop-Up-Store angesprochen in Zürich. Wie erfolgreich war der? Ich meine, das ist teilweise schwierig zu messen in der Conversion, aber wir fanden den einen großen Erfolg. Wir haben auch in dieser Zeit zwei größere Events im Pop-Up-Store durchgeführt. Eines auch spezifisch auf Frauen, Sustainable Finance ausgerichtet. Das hat sehr hohe Aufmerksamkeit erregt. Wir hatten sehr hohe Besucherzahlen. Und für uns war es auch wichtig, dass wir auch mit Firmen zusammenarbeiten. Das haben wir auch im Pop-Up-Store gemacht, welche einen Bezug zur Nachhaltigkeit und unserer Unternehmenskultur haben. Dort waren beispielsweise Montagnard, ein Kleiderhersteller aus der Schweiz, und Question, welche nachhaltige Taschen produziert, Teil unseres Pop-Ups. Und das ist für uns wichtig, auch wirklich das Thema Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit zu verbinden. Und unter all diesen Aspekten, auch dass man uns gefühlt hat und gemerkt hat, wer wir sind und dass es uns gibt und dass wir zwar eine digitale Bank sind, aber auch in einem Pop-Up-Store man mit uns in Kontakt treten kann, das über alles hinweg war für uns auch von den Feedbacks, welche wir erhalten haben, ein sehr großer Erfolg.
Sehr schön. Jetzt, ihr seid ja, euer Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit, sag ich mal, also your USPs, diese Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt, man kann ja Investments tätigen bei euch, die im nachhaltigen Bereich eben mit diesen Sustainable Development Goals in Einklang sind. Es gibt diesen CO2-Tracker, den man auch nutzen kann und anschauen kann. Jetzt einfach so, auch wenn ihr eben erst einige Monate im Markt seid, könnt ihr schon etwas erkennen, so welcher nachhaltiger Teil eures Geschäftsmodells von den Kunden schnell adaptiert wurde und auch erfolgreich ist?
Also ich glaube, vielleicht erlaube ich mir kurz einleitend noch zu sagen, Nachhaltigkeit ist ja heute bereits ein viel genutzter, ja inflationär, teilweise schon inflationär genutzter Begriff. Und für uns ist es eben hier wichtig, dass wir uns insbesondere in drei Gründen spezifisch hervorheben oder abgrenzen hier etwas. Einerseits ist bei uns Nachhaltigkeit nicht einfach nur eine Marketing-Kommunikationsaufgabe, sondern wir sind der Meinung, dass das insgesamt in den Prozessen, in der Kultur und Denkweise, das heißt in der gesamten Ausrichtung des Unternehmens Platz haben muss und integriert sein muss. Das haben wir beispielsweise auch mit unseren eigenen Nachhaltigkeitsspezialisten erreicht, welche wir in-house haben und uns helfen, auch Produkte, Services und eben auch die Kundenansprache, die Messages zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und zweitens ist es für uns extrem wichtig, dass wir Nachhaltigkeit eben umfassend verstehen. Das heißt nicht einfach nur, wie das teilweise interpretiert wird, auf Klimastabilität ausgerichtet, sondern du hast es bereits erwähnt, auf die 17 bekannten Nachhaltigkeitsziele der UNO ausgerichtet, welche viel weitgehender und auch konkreter sind und beispielsweise auch Themen wie Bekämpfung der Armut oder Hunger, Gewährleistung und Förderung von qualitativ hochstehender Ausbildung oder einfach auch das Thema Gender Equality berücksichtigen. Und drittens sind wir auch der Überzeugung, und das ist der Kern von Redican, dass eben der zielorientierte Einsatz von Finanzen und des Vermögens jedes einzelnen Individuums für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele einen sehr bedeutenden und wesentlichen Einfluss hat. Und deshalb sind unsere Funktionen oder unser Angebot halt insgesamt auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und du hast den CO2-Footprint-Tracker erwähnt. Für uns ist es wichtig, eben den Kunden zu helfen, ihr Geld sinnvoll zu investieren, um damit auch eine Rendite zu erzielen, natürlich, das gehört dazu, aber eben auch Teile beizutragen, dass das Geld in Firmen gelenkt wird, welche einen tatsächliche Lösung auf die Probleme der Umwelt und der Gesellschaft anbieten und einen Teil beitragen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.
Aber eben wird das genutzt? Können Sie das nachvollziehen? Also gehen da Leute wirklich ein bisschen rein in diesen CO2-Tracker, schauen sich das an, oder ist das etwas, was da steht zwar irgendetwas, aber die Leute kümmern sich, was haben sie auch gar nicht entdeckt?
Also ja, also insgesamt, deshalb habe ich etwas ausgeholt. Jeder unserer Kunde nutzt eigentlich diese Anwendung, dass wir für Nachhaltigkeit stehen, insgesamt für das eben nachhaltige Investment. Der CO2-Footprint-Tracker ist eigentlich für uns ein Zusatzfeature, welches hilft, dem Kunden auch zu überwachen, ja, wie sind die Transaktionen dann und die Awareness zu steigen, auch auf seine Transaktionen. Ja, es wird, du hast bewusst den CO2-Footprint-Tracker gefragt, der wird genutzt, unserer Ansicht nach auf einem akzeptablen Level, noch nicht dort, wie wir der Meinung sind, dass die Erwartungen oder wie unsere Erwartungen sind. Für uns ist es aber eigentlich wichtig, das nachhaltige Angebot an Bank- und Investmentdienstleistungen in den nächsten Monaten auch kontinuierlich zu erweitern und weitere Themen bezüglich im Nachhaltigkeitsbereich einzuführen und zu bringen. Und das ist der CO2-Footprint-Tracker nur eines davon.
Okay. Jetzt hast du ja auch vorher mehrmals gesagt, du hast diese Sustainable Development Goals, diese 17 Ziele der gemäß den Vereinten Nationen, eigentlich so ein bisschen euer USPs auch, oder einer eurer USPs ist, weil viel eben ESG macht, ihr macht SDG, aber ein bisschen eine provokative Frage. Also ESG kennen ja die wenigsten Leute in der Schweiz und jetzt kommt ihr und sagt, wir machen nicht ESG, wir machen SDG. Verstehen die Leute überhaupt, was ihr für einen USP habt? Oder müsst ihr das jedes Mal von vorne erklären? Oder wie schätzt du ein bisschen so die derzeitige Kenntnis der Menschen zu diesem Thema ein?
Ja, das denke ich, das ist ein wichtiger Punkt oder auch ein richtiger Punkt, welcher du da erwähnst. Also die SDGs oder eben die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO sind in der Schweiz tatsächlich noch nicht so bekannt wie beispielsweise in anderen Ländern, auch um die Schweiz herum. Es ist aber wichtig auch zu wissen, dass die beiden Ansätze ESG und SDG eigentlich nicht widersprüchlich oder völlig in eine andere Richtung gehen, weil eigentlich ergänzen sich diese Ansätze. Also der ESG-Ansatz, oh Gott, es geht es ja primär darum, die finanziellen Risiken in ein Investmentportfolio zu reduzieren. Das heißt, nicht in Unternehmen zu investieren, welche dann einen negativen Einfluss aufgrund der Kategorien Environment, Social oder Governance haben in der Rendite des Portfolios oder eben einen negativen Einfluss haben. Und bei den SDGs oder bei den Nachhaltigkeitszielen geht es von unserer Ansicht nach einen Schritt weiter. Da geht es um greifbare Ziele. Das heißt, es geht um die Frage, welchen positiven Beitrag leistet ein Unternehmen in seiner Kultur, in seiner Organisation, Prozesse und Dienstleistungen, Produktangebot auf die Erreichung eines oder mehreren dieser Ziele. Und wir sind eben überzeugt, dass die SDGs hier eine klar definierte, verständliche und umfassende Erklärung bieten und diese Fragen wichtig sind zu klären und auch an Bedeutung zunehmen werden. Also beispielsweise werden die Nachhaltigkeitsziele der UNO auch bereits als möglicher Referenzrahmen in den Standpunkten des Bundesrats bezüglich Bekämpfung der Greenwashing im Finanzsektor vom Dezember 2022 aktiv erwähnt. Dort wird ja gefordert, dass es eigentlich als nachhaltig bezeichnet werden kann, etwas, was einen Einfluss auf die Erreichung eines konkreten Nachhaltigkeitszieles hat. Mhm. Und dort sind die SDG eben ein spannendes Instrument, welches uns dient, das klar und verständlicher zu kommunizieren. Und deshalb, ja, das Verständnis ist heute noch nicht dort, wo es sein sollte. Wir sind aber klar der Meinung, dass das kommen wird. Mhm. Und das Verständnis dieser 17 Nachhaltigkeitsziele klar zunehmen wird.
Mhm. Wenn wir gerade beim Kunden bleiben, wenn man sich eure Preisstrategie anschaut oder auch eure Konkurrenz, oder wenn man heute in die Migros oder in den Coop geht, dann sind gewisse Leute bereit, für so Bioprodukte ein bisschen mehr zu bezahlen. Das sind aber nicht sehr, sehr viele Leute, die das machen, sondern man hat einen gewissen Anteil. Wenn es dann zwei Gurken nebeneinander liegen, dann doch eben die Bio-Gurke zu nehmen, die in 50 Rappen teuer ist. Jetzt bei Radicant, ihr seid okay, günstig, also ihr seid irgendwo im Mittelfeld, wenn man alle anschaut, aber ihr seid natürlich teurer als gewisse Smartphone-Banken. Jetzt ist eure Meinung, dass die Kundschaft das wie bei Bioprodukten akzeptiert, dass sie vielleicht etwas teurer sind, oder vergleicht ihr euch dann eben nicht mit diesen Smartphone-Banken, sondern mit anderen Playern und sagt dann im Prinzip, wir sind sogar günstiger als gewisse Alternativen, die es auf dem Markt gibt?
Ja, das auch das Pricing, das ist natürlich ein spannendes Thema, welches noch nicht abschließend beantwortet werden kann. Aber wir sind der Meinung, wir sprechen eine Kundschaft an, für welche Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Wir sind aber nicht der Ansicht, dass die Kunden hier grundsätzlich bereit sind, einfach für die gleichen, aber einfach weil sie nachhaltige Leistungen sind, mehr zu bezahlen. Mhm. Wir gehen aber auch davon aus, dass der Kunde, welcher beispielsweise ein nachhaltiges oder ein Impact-Aligned Investment will, zukünftig auch besser verstehen wird, was die Unterschiede der verschiedenen Ansätze sind. Mhm. Und ich habe es vorhin erwähnt, auch die Entwicklung regulatorisch und gesetzlich in diese Richtung mehr gehen kann. Das heißt, die Anforderungen an ein nachhaltiges Investment werden in Zukunft zunehmen. Und damit auch in Zukunft die Frage beantworten kann, welchen Beitrag hat dann jetzt wirklich ein Unternehmen oder ein Investment auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele? Dazu braucht es eine klare Methodik, Transparenz und schlussendlich auch einen klaren Anlageprozess beziehungsweise Asset Management. Und unserer Ansicht nach ist das momentan nur mit einem aktiven Management der Finanzprodukte möglich, welche bei uns beispielsweise die Basis für die Vermögensverwaltung sind. Und auch nur dadurch kann man die Transparenz über die einzelnen Investments und Titel sicherstellen und sicherstellen, dass die Titel auch wirklich gemäß der Methodologie investiert sind. Mhm. Und dieser Ansatz des aktiven Managements ist einfach teurer als ein passives Investment in beispielsweise ETFs. Und jetzt, ja, sind die Kunden zukünftig bereit, mehr zu bezahlen? Wie gesagt, ich denke grundsätzlich nicht. Wenn Sie aber verstehen, was der Unterschied ist und Ihnen die Nachhaltigkeitsziele in Zukunft auch wichtig sind, werden Sie verstehen, dass das Angebot eben nicht unbedingt genau das gleiche ist und deshalb auch etwas mehr kosten könnte oder kann in gewissen Situationen. Mhm.
Danke, da komme ich bereits zur letzten Frage. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, so Radicand in 5 Jahren, wie wird das Ganze aussehen? Wie geht's euch in 5 Jahren? Wer nutzt euch?
5 Jahre ist in unserer Welt als junges Unternehmen natürlich eine lange Zeit. Deshalb
Wir können auch 3 Jahre machen, wenn es nicht wohl
ist. 5 Jahre passt mir eigentlich. Also ich finde 5 Jahre sympathischer als 3 Jahre. Okay. Aber lass mich kurz überlegen. Ich würde sagen, ja, in 5 Jahren wird Radicand ein wichtiger und umfassender Anbieter für nachhaltige und digitale Bank- und Finanzdienstleistungen sein. Dies, indem wir unseren Kunden attraktive, personalisierte, digitale und natürlich nachhaltige Bank- und Finanzdienstleistungen anbieten werden, auf dem neuesten Standard, welcher im Banking gilt dazu mal. Und ich würde auch sagen, für uns ist es wichtig, dass wir dann ein attraktiver und nicht mehr wegzudenkender Arbeitgeber sind für ehrgeizige, zielorientierte und gut ausgebildete, nachhaltig interessierte Mitarbeitende. Und was auch wichtig ist, denke, dass wir unseren Aktionären bis zu diesem Zeitpunkt einen Unternehmenswert geschaffen haben. Das heißt, wir werden unserer Mission, ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen und Kapital für eine nachhaltige Welt zu mobilisieren, einen bedeutenden Schritt näher gekommen zu sein. Und ich freue mich, in 5 Jahren dann zurückzuschauen und schauen, was wir alles erreicht haben.
Ich schlage doch vor, dass ich spätestens in 5 Jahren wieder einlade und dann kann ich deine Quotes einblenden und dann können wir schauen, was tatsächlich passiert ist. Ja, besten Dank für das spannende Interview, Roland. Viel Erfolg weiterhin und Ihnen natürlich, geschätzte Zuhörende, danke fürs Mithören und bis bald. Ade miteinander.